Es wird 6.41 Uhr, Deutschlandfunk, die Informationen am Morgen. Marienborn in Sachsen-Anhalt. 500 Einwohner hat dieser Ort nur. Aber er ist bekannt, weil er Grenzübergangsstelle war von und nach der DDR. Dort kamen die Fopos, angsteinflößend an die Westautos, schoben Spiegel unter das Fahrgestell, unterzogen die Insassen hochnotpeinlichen Untersuchungen. Die DDR zu besuchen, und sei es auch nur im Transitweg nach Berlin, war keine angenehme Reise. Heute nimmt man das alles gar nicht mehr wahr. Zu schnell für die sechsspurige Autobahn am Ort vorbei. Jetzt wird die dort befindliche Gedenkstätte ausgebaut. Verena Kemner war für uns dort.
Zwei hohe Lichtmasten direkt an der Autobahn A2 bei Marienborn markieren die Skyline der ehemaligen Grenzübergangsstelle. Die Güst ist ein Monster, sagt Bauleiter Knut Kote.
Wir als DDR-Bürger kennen ja diese Anlage kaum aus Zeiten, wo sie in Betrieb war. Man hat vielleicht nur was von ihr gehört.
Er ist einer von denen, die seit Jahren daran arbeiten, den Originalzustand aus dem Jahr 89 wiederherzustellen. Es ist eine einzigartige Stätte gegen das Vergessen, die der Bund und das Land Sachsen-Anhalt zu gleichen Teilen mit insgesamt 2,5 Millionen Euro finanzieren. Für viel Geld ehemalige DDR rekonstruieren. An diesen Gedanken musste sich Knut Kote, gelernter DDR-Bürger aus Halberstadt, erst gewöhnen.
Das ist ja die, soweit ich weiß, die einzige Anlage in Deutschland, die in dieser Größe überhaupt noch existiert. Natürlich ist es sicherlich für viele Leute, warum machen die das? Warum stecken die da so viel Geld rein? Aber es ist sicherlich auch für viele, man sieht es auch an den Gästebüchern, die hier ausliegen, dass es auch sinnvoll ist, das alles zu erhalten. Auch um diesen Wahnsinn, der damals existierte, zu dokumentieren.
Die einzelnen Gebäude wirken unscheinbar. Wie kleine Legosteine liegen sie auf dem weiten Gelände verteilt. Die Wechselstube ist fast fertig. Von außen sieht die ehemalige Filiale der DDR-Staatsbank aus wie ein Schuppen. Im Schalterraum kleben Originaltapeten, braune Blumensträuße auf grau-beigem Untergrund. Gedenkstättenleiter Joachim Scherible steht in einem Raum nebenan.
In diesen Bereich soll nachher auch Ausstellung rein. Das heißt, es soll erklärt werden in Erweiterung des Besucherleitsystems, was ist hier in diesen Räumlichkeiten passiert. Wir haben derzeit pro Jahr etwa 160.000 Besucher und das würde schlichtweg der Bodenbelag nicht mehr aushalten, der jetzt schon ziemlich lädiert ist.
Also wird in der Mitte neuer Boden verlegt. Dort, wo kein Besucher langgehen wird, bleibt alles beim Alten. Draußen tönt der Lärm der Autobahn. Die Fußwege zwischen den Gebäuden sind minutenlang. Allein in den 4 Jahren vor der Wende wurden hier fast 35 Millionen Menschen abgefertigt. Hinter den Schaltern, an denen die Reisenden ihre Pässe abgeben mussten, verbergen sich winzige Büroräume. Das braune Linoleum riecht muffig. Die Wände sind olivgrün gestrichen. Auch hier sind die Arbeiten fast fertig, sagt Architekt Jörg Grasemann.
Und es wurden hier vor Ort wirklich dann, so wie es zur DDR-Zeit typisch war, aus verschiedenen Farben, dann die Töne angemischt, Probeanstriche durchgeführt und dann vor Ort festgelegt, welche Farbe verwendet werden darf.
Und dann ist da noch die Geschichte mit den Förderbändern für die Reisepässe, hergestellt bei VEB Kettenförderer Leipzig. Nur eines ist nach der Wende gefunden worden. Eine Spezialfirma hat die vielen 100 Einzelteile wieder zusammengebaut. Nun funktioniert es wieder. Nach 60 Metern Transport auf dem Förderband fällt der Pass in der blauen Original-Kunstlederhülle auf den Tisch. Die schmalen Fächer aus lackiertem Sperrholz haben noch die ursprünglichen Aufschriften. BRD steht da und WB das Kürzel für West-Berlin.
Im Länderblick heute Morgen aus Sachsen-Anhalt ging es um die Gedenkstätte in Marienborn. Das war ein Beitrag von Verena Kemner.
Deutschlandfunk. Informationen am Morgen.
Weiter mit Philipp Meurer. Ich wünsche Ihnen einen schönen guten Morgen. Uhr. Jeder dritte Jugendliche in Deutschland raucht. Besonders alarmierend, dass immer mehr Mädchen zur Kippe greifen. Von ihnen im Alter zwischen 15 und 17 raucht sogar mehr als jede zweite. Die EU-Kommission setzt zum Unwillen der Bundesregierung auf ein Tabakwerbeverbot. Andere, etwa die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, darauf, Kinder stark zu machen gegen die Sucht. In Hamburg werden Jugendliche unmittelbar mit den drohenden Folgen des Rauchens konfrontiert. Auf einer Lungenstation. Hanni van Heiden mit ihrer Reportage.
So, guten Morgen. Wer raucht und will es nicht erzählen?
Ja.
Welche Eltern rauchen? Wen stört das, dass die Eltern rauchen?
Drei Schulklassen mit ihren Lehrern hat Professor Helgo Magnussen in die Klinik für Lungenkrankheiten in Großhansdorf bei Hamburg eingeladen. Dort leitet er das größte Zentrum für Pneumologie und Thoraxchirurgie in Norddeutschland. Etwa 7.100 Patienten werden hier jährlich behandelt. Davon sind ca. 70% Raucher. Mehrmals jährlich lädt der Lungenfacharzt Schüler in seine Klinik ein, damit sie sich direkt vor Ort über die schweren Lungenerkrankungen informieren können, die durch das Rauchen verursacht wurden. An diesem Vormittag ist sein Hörsaal nun rappelvoll mit Schülern zwischen 12 und 16 Jahren, die den Zusammenhang verstehen wollen zwischen dem Rauchen und der Erkrankung. Ein 15-jähriger Schüler.
Besonders interessiert mich, wie die Leute, die eine solche Operation und solche Schäden jetzt haben, wie die im Nachhinein über das Rauchen denken und ob die, wenn die jetzt also nochmal von vorne anfangen könnten, ob die dann das Rauchen anfangen würden oder ob sie es gleich sein lassen würden.
Der Lungenfacharzt Magnussen erzählt nun erstmal was über das Nikotin und schon meldet sich ein 12-jähriger Schüler zu Wort.
Die Firmen eigentlich sowas nachher, also so Zigaretten.
Weil sie viel Geld damit verdienen.
Aber das ist doch gesundheitlich eher nicht gut.
Das spielt keine Rolle. Die verdienen viel Geld damit. Und wo man viel Geld verdient, da wird auch so etwas gemacht. Und dann darfst du auch nicht vergessen, auch unser Staat, weißt du, was das ist? Unser Land kriegt viel Geld dadurch, dass es Zigaretten gibt, weil der Zigarettenkäufer mit dem Kauf der Zigarette auch sehr viel Steuern an den Staat bezahlt.
Der 12-Jährige macht ein sorgenvolles Gesicht und Magnussen fährt fort. Jetzt mit seinen Erfahrungen über Lungenkrebs. Er hat nur ein Ziel an diesem Vormittag, die Schüler vor dieser schrecklichen Erkrankung zu warnen. Und deshalb holt er jetzt Kurt Hertel in den Hörsaal, ein starker Raucher. Dem 57-Jährigen wurde wegen Lungenkrebs ein Lungenflügel entfernt.
Ich wollte nur damit sagen, dass ich bis vor Februar noch nichts an dieser Krankheit gemerkt habe. Und so schnell geht es, Leute. Ich kann nur jeden raten, schmeiß die Zigaretten weg.
Man muss verstehen, dass man nicht bereit ist, sich auf lange Zeit vergiften zu lassen. Und das Zigarettenrauchen ist ein ganz langsames Vergiften, was zum Schluss dann dazu führt, dass wirklich schlimmste Erkrankungen auftreten können. Wenn ihr das mit nach Hause nehmt, dann habt ihr unglaublich viel heute Morgen gelernt.
Man hört es ja auch immer in der Schule. Also ich weiß nicht, wenn man das hier jetzt so hört und in der Schule, ist das was ganz anderes, weil man hört irgendwie immer so, ja, der hat Krebs und er ist gestorben, aber man, wenn man hier so die Patienten und so sieht, ist das eigentlich viel heftiger.
Eigentlich war an diesem Vormittag nur der Vortrag im Hörsaal geplant. Doch die Schüler wollten noch mehr erfahren über die Erkrankungen, die durch das Rauchen verursacht werden. Und so entschied der Lungenfacharzt Magnussen kurzerhand, dass die Schüler noch weitere Patienten treffen dürfen. Sie betreten einen Therapieraum. Eine Physiotherapeutin arbeitet mit einem Patienten, der sich mühsam auf einem Laufband bewegt. Er hat ein Lungenemphysem mit schwerer Einschränkung seiner Atmung. Zwei Schachteln Zigaretten hat er täglich geraucht.
Vermehrte Schleimproduktion und schlechtere Reinigungsmechanismen, einzelne Abschnitte blockiert sind.
Ein 15-jähriger Schüler.
Man kann das einfach nicht vergessen, dass eine kleine Zigarette, die ist ja nicht sehr groß, dass so viel Schaden anrichten kann an einem. Und wenn man dann die Bilder dazu sieht, das behält man dann auch das Leben lang.
Wie das Deutsche Krebsforschungszentrum berichtet, hat die Raucheraufklärung an den Schulen versagt. Es sei nicht gelungen, den Schülern die Forschungserkenntnisse über Rauchen und Krebsentwicklung zu vermitteln. Deshalb empfiehlt die Weltgesundheitsorganisation, neben der Aufklärung an den Schulen sollten Schüler auch an den Lungenfachkliniken Kontakte mit Patienten haben, deren Erkrankung durch das Rauchen verursacht wurde. Etwa 26% aller Jugendlichen zwischen 16 und 18 Jahren rauchen. Professor Helgo Magnussen.
Das wird dramatische Konsequenzen haben, weil eines klar ist, je jünger man anfängt, umso schlimmer ist der Effekt. Wir können die Uhr danach stellen. Genauso wie wir die Uhr danach stellen konnten, dass bei der Frau der Lungenkrebs aufgrund des geänderten Rauchverhaltens steigen wird und dass bei den Jugendlichen eben auch schon fast im jugendlichen Alter Bronchialkrebs auftreten werden. Früher war es für uns selbstverständlich, dass jemand mit einem Lungentumor, der war über 50, der war über 60. Wir haben heute in unserer Klinik ständig Patienten zwischen 40 und 50.
Ganz locker atmen. Tief einatmen und pusten.
Auch das Lungenfunktionslabor wird von einer Schülergruppe mit ihrer Lehrerin besucht. Hier wird die Lungenleistung ermittelt. Eine Patientin kommt herein. Sie fährt ein kleines Wägelchen vor sich her mit einer Sauerstoffflasche, denn die etwa 50-Jährige braucht täglich eine Sauerstofftherapie. Dass Aufklärung für Schüler im rauchgefährdeten Alter an einer Lungenfachklinik stattfindet, sei eine gute Idee, meint die Lehrerin dieser Schülergruppe, Ursula Pietsch.
Ich fand heute auch sehr interessant, dass es hier ja um eine legale Droge geht, mit der wir Erwachsenen ja nicht fertig werden. Und dass wir aber ja laut schreien, wenn die Jugendlichen das ausprobieren, was unser Problem eigentlich ist. Das ist ja der Grund, weswegen diese Klinik hier so voll ist.
Abschließend diskutieren die Schüler in der Eingangshalle der Klinik. Bis zu diesem Vormittag konnten sie sich nicht vorstellen, wie sehr eine durch das Rauchen verursachte Erkrankung das Leben der Betroffenen beeinflusst.
Man kommt wirklich schwer ins Grübeln, wenn man sieht, wie diese Menschen ihre Lebensqualität verlieren, indem dass sie nichts anderes mehr tun können, außer sich eigentlich mit ihrer Krankheit beschäftigen und dann dauernd Therapien zu machen und wirklich gar nicht mehr zu leben.
Man kann sein Leben nicht mehr so leben, wie man es möchte. Man ist total eingeschränkt und deswegen würde ich das auf jeden Fall jedem empfehlen, nicht zu rauchen.
Wird es auch auf dich Einfluss haben?
Ja, auf jeden Fall. Ich werde nie wieder eine Zigarette anfassen.
Die Schüler verlassen die Lungenklinik. Zwei von ihnen drehen sich nochmal um, schauen nach oben in den zweiten Stock. Dort steht der Patient Kurt Hertel am Fenster. Er winkt ihnen nochmal zu. Die beiden Schüler winken zurück.
Schüler und Schülerinnen in der Klinik für Lungenkrankheiten in Groß-Hansdorf bei Hamburg als Warnung vor den Folgen des Rauchens. Das war eine Reportage von Hanni van Heiden.
Österreich 1.
12 Uhr. Mittagsjournal.
Guten Tag, eine besonders angenehme Mittagsstunde wünsche ich Ihnen an diesem Samstag. Zum Österreich 1 Mittagsjournal begrüßt Sie Christel Reis. Österreich hat Probleme mit den Zivildienern. Der Ansturm zum Wehrersatzdienst ist groß, aber wie und wo können Zivildiener untergebracht werden? Das Innenministerium ist auf der Suche nach geeigneten Plätzen. Hans-Christian Scheidt informiert.
Heuer meldeten sich in Österreich gleich 9.590 junge Männer zum Zivildienst und bekunden damit, dass sie den Zivildienst dem Wehrdienst beim Bundesheer vorziehen wollen. Die Zahl von 9.590 Zivildienstwilligen bedeutet heuer gleich eine Zunahme von 20% gegenüber dem Vorjahr. Das Innenministerium spricht sogar von einem Rekord in der 25-jährigen Geschichte des Zivildienstes. Und tatsächlich, blickt man in die Statistik, sieht man, dass die heurige Zahl an Zivildienstzuweisungen die bisherige Rekordzahl aus dem Jahr 1999 von damals 9.500 um 90 Anträge übertrifft. Das Innenministerium schlägt jetzt Alarm, denn mit der hohen Zahl von Neuanträgen verschärft sich das Problem des Abbaues der Warteliste auf Ableistung des Zivildienstes. Im Sommer wurde der sogenannte Rucksack mit wartenden Personen vom Innenministerium mit 14.000 beziffert. Aufgrund der nun neuerlich explodierenden Zivildienerzahlen hat Innenminister Ernst Strasser die Landeshauptleute um Unterstützung gebeten. In einem Brief an die Landeshauptleute beklagt der Innenminister, dass zahlreiche Zivildiensteinrichtungen den im Anerkennungsbescheid verfügten Rahmen von Zivildienstplätzen nicht voll ausnützen würden. Aus der Sicht Strassers sollten die Landeshauptleute im Rahmen der behördlichen Überwachung die bereits bestehenden Einrichtungen gezielt auf den steigenden Bedarf an Dienstplätzen für Zivildiener hinweisen und allenfalls eine Aufstockung der Plätze erörtern. Der Innenminister regt auch an, über die Schaffung neuer Zivildiensteinrichtungen nachzudenken. Den Brief hat der Innenminister knapp vor Weihnachten ausgesandt. Was die Wünsche des Innenministers rund um Weihnachten 2002 in Sachen Zivildienerausbildungsplätze betrifft, stehen die Antworten aus den Bundesländern derzeit noch aus.
7:50 Uhr hören die Informationen am Morgen im Deutschlandfunk. Der eigene Erfolg ist den beiden Chocolatiers selber unheimlich, aber sie wollten nicht nach Belgien zurück und sind in der brandenburgischen Lausitz hängen geblieben. Die beiden bundesweit einzigen dieses Berufsstandes fertigen in einem kleinen Dorf bei Cottbus mit Hand und Liebe Pralinen und Kunstwerke aus Schokolade. Unser Landeskorrespondent Karl-Heinz Muder hat sich in die Kunst der Schokoladenherstellung einführen lassen.
Ich war immer dick. Immer dick. Ich kann Ihnen Bilder zeigen. Ich war als Kind schon und seit ich Schokolade mache, das ist ja eine Firma, das ist der Stress. Man verarbeitet das. Und man flitzt immer durchs Haus, hoch, runter, links, rechts und man ist immer in Bewegung und jetzt, ich esse jeden Tag Pralinen, ne? Jeden Tag 10 bis 20 Pralinen.
Alle lieben Chodle Winzmann, ein Energiebündel ist die schmächtige 34-jährige Belgierin, die mit ihrem Mann in Handarbeit an der süßen Seite der Lausitz arbeitet. Sie fertigt Kunstwerke aus Schokolade an. Inzwischen kommen die Leute von weit her in die kleine Gemeinde Hornow bei Cottbus.
In Belgien gibt es einen extra Beruf dafür, also Chocolatier heißt der Beruf. Ja, und in Deutschland ist es üblich, eigentlich Schokolade per Maschine herzustellen, in der Industrie. Und das hat gefehlt, also bin ich nochmal in die Schule gegangen, habe Chocolatier gelernt.
Fahrräder, Minicomputer, Krüge und Schalen und das alles aus Schokolade und das alles in den Regalen des kleinen Bauernhauses in der Dorfstraße, im Lager und im Verkaufsraum.
Dieses Jahr haben wir so einen Macho-Weihnachtsmann. Bei den jungen Leuten, gerade bei jungen Frauen, kommt er sehr gut an. Das ist so ein junger, 20-jähriger Weihnachtsmann mit Waschbrettbauch und hat so eine Lederhose an, also wirklich so ganz modern.
Draußen halten Omnibusse, drinnen in den Hinterzimmern wärmen Maschinen Schokolade auf, die hellere aus Vollmilch auf 31,4 Grad, die dunklere, die bittere auf 33,9. Dabei wälzen kleine Schaufeln die braune Masse, bis sie endlich in Formen gegossen werden kann. Alles läuft wie geschmiert.
Wir haben gestern noch gesagt, hätte vor 5 Jahren jemand gesagt, ihr könnt alles wieder rückgängig machen. Er sagt, ihr könnt wieder nach Belgien gehen und die Schulden habt ihr auch nicht am Hals, dann hätten wir es 100%ig gemacht. Weil die erste Jahre waren richtig schwer gewesen. War eigentlich unheimlich schwer. Ja, im Nachhinein, es ging dann doch so bergauf, dass wir jetzt zufrieden sind, dass es so gut läuft. Ja.
Die Grundrohmasse von der Schokolade, die holen wir natürlich aus Belgien. Das ist die beste Schokolade. Also wir haben eigentlich ein Reinheitsgebot für Schokolade in Belgien. Ne? Die haben gesagt, also das mit den Ersatzfette, diese Billig-Ersatzfette, das machen wir nicht mit. Wir arbeiten nur mit 100% Kakaobutter. Das schmeckt man an der Schokolade. Ne? Das zergeht viel anders auf der Zunge und so. Das also kriegt ein Feinschmecker sofort raus, wenn das mit reiner Kakaobutter hergestellt ist.
Peter Winzmann hat bis 1990 mit seiner Frau in Nigeria gearbeitet. Auf gar keinen Fall wollten sie zurück nach Belgien. Also sind sie in der Lausitz hängen geblieben und fühlten sich dort sofort hoch willkommen. Und noch einen Grund gab es zu bleiben. Weil es so schön ruhig ist, erzählt Peter Winzmann, doch die Ruhe ist dahin.
Wir sind nicht danach bestrebt, jetzt unbedingt viel Gewinn zu machen. Er sagt, die Firma braucht Gewinn, aber es ist nicht das Ziel von unserer Firma, um das wir jetzt sagen, dass wir wollen so viel Gewinn oder es muss so viel Geld sein. Er sagt, es muss irgendwie, sehen wir uns fast als Dienstleistung Unternehmen für Süßwaren und Fachgeschäfte, für die Endkunden, wo wir sagen, die Leute sind zufrieden, die kaufen und solange die Kunden zufrieden sind, dann wird es uns auch gut gehen.
140 Pralinensorten gibt es in der Konfiserie. Mit 16 Frauen, die da im weißen Kittel stehen, auf engem Raum, werden die Köstlichkeiten inzwischen hergestellt. 30 Tonnen Schokoladenmasse im Jahr verbraucht. Mal gibt es die Schokolade mit Nüssen, mal greift eine der Frauen in einen kleinen Topf, um die Masse mit anderen Zutaten zu versehen.
Ich habe gerade weiße Crispy-Tafeln gemacht. Na, da habe ich weiße Schokolade genommen und da habe ich Crispy reingerührt, Schoko-Crispy. Das habe ich durchgerührt, dann habe ich es in die Form gefüllt und dann in die Kühlzelle geschoben und jetzt hole ich es raus. Eine halbe Stunde möchten die Tafeln kühlen, ja.
Mit einer kleinen Kelle verteilt eine Mitarbeiterin die Schokolade in der Form und wird sie anschließend für 30 Minuten zu einem kleinen Kühlschrank bringen.
Schokolade und Feuchtigkeit vertragen sich überhaupt nicht zusammen. Also wenn da eine Spur oder ein Tröpfchen Wasser in die Schokolade reinkommen würde, würde die dick und unverarbeitbar werden. Also das sind absolute Feinde.
Noch vor kurzem stand ein Kühlschrank in der Ecke und seit der Ansturm so groß geworden ist, muss die kleine Konfiserie Felicitas ständig erweitert werden, was die Angestellten im Grunde gar nicht stört. Es ist besser, weil sie mehr Platz bekommen werden.
Aber unsere Hohlkörper erkennt man, dass sie unten sogar offen sind. Und das ist ein ganz besonderes Merkmal für handgegossene Hohlkörper. Also man sieht gleich, die sind Hand eingemalt. Das sieht man, weil sonst das kann eine Maschine gar nicht so liebevoll machen und ins Detail. Das macht man per Hand, aber auch das Gießen machen wir per Hand. Wir lassen Schokolade reinlaufen, wir rütteln die und wir lassen sie wieder auslaufen. Wenn man das jetzt in der Industrie macht, dann werden die geschleudert. Dann werden die geschleudert und deshalb sind die maschinell gegossene immer unten zu.
Ein Hartplastikgefäß liegt vor ihr auf dem Tisch und Chodle Winzmann lächelt, weil es aussieht, als wurde schon oft gebraucht.
Es ist so, dass man normalerweise diese Formen nicht ständig abwischt. Also die sind von außen immer so schön bekleckert mit Schokolade, aber von innen sind die perfekt sauber. Sehen Sie, das glänzt, da ist, ich fasse da auch nie mit meinem Finger rein und so, sonst mit meinem Fingerabdruck auf die nächste Tafel draufstehen oder auf den nächsten Hohlkörper draufstehen. Aber das ist so beim Chocolatier und man wäscht schon nach Weihnachten oder nach Ostern, also nach den Saison, die Formen einmal ab, wenn die dann ganz lange auf dem Boden trocknen können.
Die Formen aus hartem Plastik kommen aus Belgien. Und wenn es keine Formen gibt, sagt Rodle Winzmann, dann wird die Schokoladenmasse eben mit der Hand modelliert, bis sie schließlich in Klarsichtfolie verpackt wird. Ihre Weihnachtseinkäufe erledigt Erna Werner auch in Hornow. 91 Jahre alt ist die Frau und hatte früher einmal einen Feinkostladen. Sie kommt aus dem benachbarten Löben. Gleich wird die alte Dame von Chodle Winzmann geherzt und so macht nicht nur Schokolade glücklich, meint Frau Werner. Ein bisschen sei das alles hier noch wie früher.
Wenn ich den Laden hier betrete und die Besitzerin kommt mir entgegen, dann habe ich den Eindruck, diese Frau arbeitet hier mit Lust und Liebe in ihrem Beruf. Und da habe ich auch Lust und Liebe, hier zu bleiben und mir die schönen Sachen anzusehen und das zu kaufen, was mir gefällt.
Aus Brandenburg eine Reportage von Karl-Heinz Muder.
Uhr hören die Informationen am Morgen im Deutschlandfunk. Tschetschenien ist weiterhin die offene Flanke der russischen Politik. Das hat sich jetzt wieder einmal gezeigt. Der Gründer der Hilfsorganisation Kap Anamur, Rupert Neudeck, der Schriftsteller Günter Wallraff und der CDU-Politiker Norbert Blüm wollten über Moskau nach Inguschetien reisen und sich dort über die Situation tschetschenischer Flüchtlinge informieren. Aber in Moskau war Endstation. Rupert Neudeck ist jetzt am Telefon. Herr Neudeck, wie haben denn die russischen Behörden die Verweigerung der Einreise begründet?
Mit keinem Wort. Wir haben mehrmals gefragt, was denn die Gründe dafür sind. Und der Beamte im Flughafen von Scheremetjewo, Moskau, sagte uns, es gibt keine Gründe, er kann keine Gründe nennen, es täte ihm leid, er wüsste es nicht.
Aber Sie hatten ja gültige Visa. Wie erklären Sie sich denn den Meinungswandel?
Ja, ich weiß nicht, ob es ein Meinungswandel ist. Wir wissen ja nun, dass die Regierung sowohl von Jelzin wie vom Nachfolger Putin eigentlich die Präsenz von internationalen Beobachtern, Menschenrechtsbeobachtern und auch von humanitären in Tschetschenien und im Nachbarländchen Inguschetien immer für sehr riskant gehalten haben. Und nun ist es ja auch dazu gekommen, dass am Silvestertage ausgerechnet Präsident Putin die letzte OSZE-Mission dort des Landes verwiesen hat. Das heißt, es gibt jetzt in Tschetschenien niemanden mehr, der unabhängig berichten kann. Und deshalb war natürlich unsere Einreise, die ja nun ausdrücklich auch dem Ziel galt, nach Ingushetien zu kommen. Wir hatten ja auch schon die entsprechenden Flugtickets bestellt. Wir hatten ein Gespräch mit dem Putin-Beauftragten für Tschetschenien für den gestrigen Tag angemeldet. Also alles war eigentlich vorbereitet, um genau das zu tun, was die Regierung in Moskau nicht will, eine unabhängige Menschenrechtsbeobachtung in Tschetschenien herzustellen.
Was erfahren Sie und Kap Anamur denn über das, was da in Tschetschenien im Moment vor sich geht?
Also wir erfahren durch unsere Mitarbeiter, lokale Mitarbeiter, dass erstens die Flüchtlinge in Ingushetien, das kleine tapfere Nachbarland von Tschetschenien, dass die in einer immer drängenderen und angstvolleren Situation überleben dort. Sie werden nämlich gezwungen oder man legt ihnen nahe, nach Tschetschenien zurückzugehen, was sie unter den Bedingungen der Willkür der russischen Armee eigentlich nicht können. Das Zweite ist, dass alle ihre Dörfer kaputt gehauen, also zerstört worden sind in diesem furchtbaren Krieg, sodass sie auch deshalb nicht hinkommen können. Und dass in Tschetschenien selbst eine Menschenrechtssituation ist, die wahrscheinlich jeder Beschreibung spottet. Das heißt, es gibt in diesem Lande nicht eine einzige Instanz mehr, an die sich die Bürger des Landes wenden können. Es gibt nur die Willkür sowohl der russischen Armee wie, das muss man natürlich auch dazu sagen, der Mujahedin-Kräfte, also der Milizen von fundamentalistischer Seite, die auch ihr Unwesen dort treiben und für die Bevölkerung einen großen Schrecken darstellen.
Wie werden Sie jetzt reagieren nach dieser gescheiterten Mission?
Ich denke, das Auswärtige Amt und unsere Bundesregierung hat begriffen, dass das ein politischer Skandal ist, dass wir trotz gültiger Visa am Flughafen in einer Delegation von 3 Leuten, also Norbert Blüm, Günter Wallraff und ich, dort abgewiesen worden sind. Wir haben am Montag ein Gespräch mit dem Außenminister Joschka Fischer am Nachmittag. Und ich denke, es ist für die Bundesregierung klar, dass man das bei der guten Lage der Beziehungen zu Russland nicht auf sich beruhen lassen kann. Das heißt, die Bundesregierung und unsere auswärtige Politik muss jetzt beweisen, was es heißt, wenn man sagt, die Menschenrechte sind die absolute Priorität der Außenpolitik. Ich denke, das ist jetzt gefragt und wir haben das auch als Forderung an das Außenministerium, an unseren Außenminister so formuliert.
Dankeschön, Herr Nordeck.
Danke auch.
Übungsaufgabe. Schreiben Sie bitte, was Sie hier hören, auf Blätter A4 mit weitem Zeilenabstand, indem Sie jede zweite Zeile zum Verbessern freilassen. Kleben Sie aufs erste Blatt oben links die abgeschnittene untere Ecke von dieser Seite und schreiben Sie rechts daneben Ihren Namen und Ihre Adresse. Legen Sie einen ausreichend frankierten Umschlag mit Ihrer Anschrift für die Rücksendung bei und schicken Sie das dann bitte bis Monatsende an den Verlag. Innerhalb von 2 Wochen bekommen Sie dann den Text, damit Sie selber sehen, was Sie falsch gemacht haben und was Sie noch besonders üben müssen, und einen Gutschein für eine Ermäßigung des Abonnementspreises mit 1 bis 10 Punkten entsprechend Ihrer Leistung. 10 Punkte, sehr gut. Was Sie hören, ist eine Zusammenfassung eines Teils dessen, was Sie letztes Mal in direkt aus Europa auf Deutsch gehört haben. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, hören Sie sich das bitte noch einmal an und sehen Sie sich im Beiheft an, wie die Eigennamen geschrieben werden. Vokabeln schlagen Sie bitte in einem Wörterbuch nach. Meine Damen und Herren, hören Sie jetzt bitte die Übungsaufgabe zu direkt aus Europa Nummer 263. In jedem der 16 deutschen Bundesländer ist das Schulsystem etwas anders, aber meist ist es so, dass die Schüler im Alter von 6 bis 10 Jahren zur Grundschule gehen und dass auf die 4-jährige Grundschule die Hauptschule, die Realschule oder das Gymnasium folgt. Meist ist es so, dass man nach 9 Jahren auf dem Gymnasium, also am Ende des 13. Schuljahres, Abitur macht und dann studieren kann. Aber auch viele Abiturienten suchen erstmal eine Lehrstelle und wollen dann vielleicht später noch studieren. In Nordrhein-Westfalen umfasst die Hauptschule die 5. bis 10. Klasse. In einer 10. Klasse sind nur noch 16 Schüler, weil die Klassenlehrerin, die diese Klasse 5 Jahre lang hatte, dafür gesorgt hat, dass alle, deren Leistungen zu schlecht waren, nicht in die nächste Klasse kamen. Trotzdem haben nur 5 von ihnen eine Lehrstelle bekommen. Sie haben schon in der 8. Klasse angefangen, bei Firmen zu fragen, ob sie dort ein einwöchiges Praktikum machen können. Von Bewerbern um eine Lehrstelle wird erwartet, dass sie wenigstens den Hauptschulabschluss haben. Das bedeutet in Nordrhein-Westfalen, dass sie das Abschlusszeugnis der 10. Klasse mit wenigstens ausreichenden Leistungen in allen Fächern haben. Die Lehre dauert meist 3 Jahre und während der 3-jährigen Lehrzeit lernt man viel in einem Betrieb oder bei einem Handwerker, geht aber parallel dazu auch noch an 1 oder 2 Tagen in der Woche zur Berufsschule. In Deutschland bekommen 70% aller Jugendlichen so eine duale Berufsausbildung, aber das bedeutet nicht, dass 70% aller Hauptschüler so ausgebildet werden. Beispielsweise bewerben sich um eine Ausbildung als Rechtsanwaltsgehilfe oder in der öffentlichen Verwaltung auch viele Realschüler und Abiturienten. Wenn ein Hauptschüler so einen Berufswunsch hat, geht er nach dem Hauptschulabschluss meist erst noch auf eine Handelsschule. Aber nur die besten Handelsschüler haben nach dem Abschluss der Handelsschule tatsächlich eine Chance bei Sparkassen, Versicherungen oder der Stadtverwaltung. Meist werden sie dann Groß- oder Außenhandelskaufmann oder Textilfachverkäufer. Arzthelferin ist ein realistischer Berufswunsch für Mädchen, die zur Hauptschule gehen, denn da gibt es ein großes Angebot an Lehrstellen, weil Lehrlinge für viele Ärzte billige Arbeitskräfte sind. Nach dem Abschluss der Lehre sind sie dann arbeitslos. Wer nach dem Abschluss der Hauptschule keine Lehrstelle bekommt, kann noch ein Jahr lang jeden Tag zur Berufsschule gehen und hoffen, nach so einem Berufsgrundbildungsjahr eine Lehrstelle zu bekommen. Bei der Lehrstellensuche haben Schüler, die nicht gut Deutsch können, besonders große Schwierigkeiten. In Kölns nördlicher Altstadt wohnen sehr viele Ausländer. Zu der Hauptschule dort gehen die nicht-europäischen Jugendlichen, vor allem Türken, aber auch Marokkaner und Iraner aus der ganzen Kölner Innenstadt. Weniger als ein Drittel der Schüler ist europäischer Herkunft. Viele leben in Familien, bei denen weder der Vater noch die Mutter berufstätig ist und wissen gar nicht, was es bedeutet, mit Arbeit Geld zu verdienen. Ehe man eine Lehrstelle bekommt, muss man Praktika machen. Da lernt der Meister den Schüler kennen und überlegt sich, ob er so einen Lehrling haben möchte. Viele Hauptschüler fangen schon in der 8. Klasse an, sich um einen Praktikumsplatz zu bewerben. Meist machen sie erst ein einwöchiges Praktikum, um zu sehen, wie man in einem Betrieb arbeitet, und dann zwei dreiwöchige Praktika in Betrieben, in denen sie sich um einen Ausbildungsplatz bewerben wollen. Voraussetzung für eine Berufsausbildung sind nicht nur gute Deutschkenntnisse und intellektuelle Fähigkeiten, sondern auch Pünktlichkeit, Leistungsbereitschaft, Ausdauer und Zuverlässigkeit, aber auch Selbstständigkeit und Flexibilität. In der Schule sind viele oft ein bisschen faul und kommen auch schon mal zu spät. Viele Lehrer nehmen das hin, aber bei der Arbeit geht das nicht. Diese Umstellung fällt vielen sehr schwer. Das war die Übungsaufgabe zu Nummer 263. Danke.